Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Eule-Podcast. Mein Name ist Philipp Greifenstein, ich bin Redakteur der Eule. In dieser Episode spreche ich mit Professorin Friederike Lorenz-Sinai, die an der Forumstudie zu sexualisierter Gewalt in der evangelischen Kirche und Diakonie mitgearbeitet hat. Friederike Lorenz-Sinai ist Professorin für Methoden der sozialen Arbeit und Sozialarbeitsforschung an der Fachhochschule in Potsdam. Zuvor hat sie studiert soziale Arbeit und Erziehungs- und Bildungswissenschaften in Bremen und in Oldenburg. Sie ist aber auch staatlich anerkannte Erzieherin und hat jahrelang in verschiedenen Tätigkeiten als Erzieherin und Sozialarbeiterin in den Bereichen Kindertagesstätte, Hort, stationäre Hilfen und im Sozialpsychiatrischen Dienst für Kinder und Jugendliche gearbeitet. 2019 erfolgte ihre Promotion an der Universität in Wuppertal und zu ihren Forschungsschwerpunkten gehören die Aufarbeitung von sexualisierter Gewalt und das Schweigen als soziale Praxis, das Alltagserleben in Justizvollzugsanstalten, der Antisemitismus in Institutionen und die Auswirkungen des Terrors vom 7. Oktober auf jüdische und israelische Communities in Deutschland. In der Forumstudie hatte sie gemeinsam mit Professor Fabian Kessel von der Bergischen Universität Wuppertal die Projektleitung des Teilprojekts B inne. Das Teilprojekt B beschäftigte sich mit dem Thema Organisation und Person, systemische Bedingungen und die Praxis der Aufarbeitung sexualisierter Gewalt. In dieser Stunde Eule-Podcast geht es also um Aufarbeitung und die Frage, was gute und was schlechte Aufarbeitung sexualisierter Gewalt sind. Frau Lorenz-Sinai, wir beschäftigen uns jetzt schon einige Wochen mit der Forumstudie, an der Sie als eine der Leiterinnen der Teilstudie B mitgewirkt haben. Und diese Teilstudie beschäftigt sich mit der Aufarbeitung, wie die gelungen oder viel häufiger eben gescheitert ist. Hat denn die evangelische Kirche vertuscht?
In den Fällen, die wir untersucht haben, verbleibt es überwiegend bei einem Ringen um Aufarbeitung. Und Vertuschung würde ich bei diesen, speziell diesen Fallstudien nicht sagen, sondern in einem Fall ist eher eine Verschleppung, eine deutlich zeitverzögerte Aufarbeitung, die erst dann einsetzt als Betroffene, sich dafür einsetzen über Jahre hinweg. Und in drei anderen Fällen, und das ist ein grundlegendes Problem, das wir auch noch in anderen Fallstudien beobachten können, scheitert sozusagen eine systematische Aufarbeitung daran, dass der Gegenstand der Aufarbeitung nicht ernst genommen wird oder nicht anerkannt wird, dass sozusagen Schritte gegangen werden, ne, es wird interveniert, es werden Gespräche geführt, es werden bestimmte Verfahrensschritte auch eingehalten, jetzt beispielsweise im Umgang mit sexualisierten Übergriffen, die in Kitas gemeldet werden. Von Beginn an steht aber auf Seiten der institutionellen AkteurInnen eine Haltung im Raum und wird auch zum Teil offen kommuniziert, dass sie im Grunde davon ausgehen, dass nichts vorgefallen ist. Also dass die thematisierte Meldung oder Gewalt, dass da nichts hintersteht. Es werden dann dennoch bestimmte Schritte gegangen und deswegen, es wird in diesen Fällen nicht in dem Sinne vertuscht, dass Dinge verheimlicht werden oder verweigert werden. Es wird aber den Personen, die Gewalt thematisieren und melden, mit einer Haltung begegnet, in der sie sich nicht ernst genommen fühlen, beziehungsweise ihnen abgesprochen wird, dass da irgendein Kern drin ist.
Sie nennen das in der Studie reaktive Aufarbeitung. Hier ist auch die Frage im Spiel, was heißt eigentlich Intervention und was ist eigentlich Aufarbeitung? Diese Differenzierung, die will ich schon noch anstellen, aber erstmal noch einen Schritt zurückgehen und für all diejenigen, die jetzt die Forumstudie noch nicht komplett durchgearbeitet haben, sagen, was denn im Teilprojekt B gemacht wurde und wie sie vorgegangen sind. Das Teilprojekt B besteht, wenn ich das richtig verstanden habe, aus 4 Fallstudien. 2 davon sind Gemeindefälle, wobei einer von diesen Gemeindefällen im Kontext einer Gemeinde-Kita stattgefunden hat. Und dann sind noch 2 originäre Kita-Fälle dabei. Können Sie uns vielleicht noch mal kurz sagen, wie Sie vorgegangen sind beim Forschen? Also wie haben Sie geforscht?
Also im Verbund Forum haben wir sozusagen arbeitsteilig gearbeitet, uns mit ganz verschiedenen methodischen Zugängen genähert. Und die Idee der Fallstudien erstmal ganz grundsätzlich ist, dass im Sinne einer tiefen Bohrung typische Fälle systematischer und vor allem multiperspektivisch rekonstruiert werden. Zum einen mit dem Ziel, die unterschiedlichen Deutungen, Wahrnehmungen herauszuarbeiten Und dann wichtig eben beim Thema Aufarbeitung, das beginnt ja in dem Moment, wo Gewalterfahrung, Grenzverletzung, Übergriffe thematisiert werden in irgendeiner Form durch eine Meldung, durch eine Dokumentation. Wie wird das im Weiteren verhandelt, ausgehandelt, diesen sozialen Prozess nachzuzeichnen? Da wir bei der Auswahl der Fälle, das ist natürlich eine hohe Verantwortung, welche Fälle wählen wir dann eigentlich aus? Ne, das muss natürlich auch sehr gut begründet sein. Da haben wir uns sehr viel Zeit mitgelassen, uns auch beraten, mit Fachberatungsstellen gesprochen, was sind eigentlich typische Fallkonstellationen, und haben dann ausgewählt, zum einen eben diesen Bereich der Gemeinde-Jugendarbeit, insbesondere der KonfirmandInnenarbeit, und drei Kita-Fälle, wobei es in einem der Fälle, den Sie gerade angesprochen haben, der beginnt sozusagen in einer Kita, wo das Thema der Übergriffe durch Kinder Thema wird, wie wird damit im Weiteren umgegangen, und im Zuge des Aufarbeitungsprozesses setzt sich eine Pfarrerin ein für die Aufarbeitung, die selbst sexualisierte, verbale Übergriffe erfährt. Da verschränken sich sozusagen verschiedene Formen. Die beiden anderen Kita-Fälle, da spielt die Gemeinde auch eine große Rolle. Es sind auch beide Kitas in evangelischer Trägerschaft. Wie weiter sozusagen dieses Ringen um Aufarbeitung voranschreitet und in diesem Fall die fallmeldenden Eltern den Eindruck haben, sie werden nicht ernst genommen, ne? Ihre Meldung wird abgewehrt oder auch relativiert oder ins Lächerliche gezogen, desto mehr kommt die Gemeinde ins Spiel, weil sich Betroffene weiter hocharbeiten in den kirchlichen Strukturen. Also es wird deutlich, dass die ersten Schritte der Intervention oft einsetzen auf so einer Ebene der bestehenden Verfahrensregeln, zu denen Kitas verpflichtet sind, wenn sexualisierte Übergriffe gemeldet werden. Und im Weiteren kommen aber immer mehr Akteurinnen aus dem kirchlichen Kontext ins Spiel, Pfarrerinnen, ne, Gemeindekirchenräte, Landeskirchen bis hoch zur EKD-Ebene. Insofern spielen in allen Fällen die kirchlichen Strukturen eine große Rolle. Die Fälle beginnen aber, wie Sie gesagt haben, ne, zum Teil beginnen sie mitten sozusagen im Gemeindegeschehen, in der Jugendarbeit oder im Alltag in der Gemeinde, und zum Teil beginnen sie eben in Kitas, die in Trägerschaft der Gemeinde sind.
Ja, also es sind auch relativ, finde ich, aus meinen paar Jahren Beschäftigung mit dem Thema auch ziemlich allgemeingültige Beobachtungen dabei, die durch ihre Arbeit jetzt nochmal bestätigt wurden. Zum Beispiel, dass eben die Eltern eben die Erfahrung machen, dass sie mit dem Verdacht auf eine starke Abwehr stoßen und dass sich dann eben im Verweis auch auf juristische Ermittlungen enthalten wird in der weiteren kirchlichen Aufarbeitung. Und dann wird, also ich kenne das ganz häufig, dass gesagt wird, wenn wir damit durch sind, wenn die Staatsanwaltschaft fertig ist, dann fangen wir hier quasi an. Und dann gehen bei mir immer schon die Alarmglocken hoch und sagen, aha, weil damit wird dann häufig eben doch nicht angefangen. Ne? Dann sind die staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen zu Ende, die werden ganz häufig eingestellt aus unterschiedlichen Gründen. In einem Kita-Fall haben Sie ja aufgezeichnet, dass die Ermittlungen auch recht, sage ich jetzt mal, schlampig geführt wurden, wenn nicht immer die Betroffenen und ihre Eltern oder die möglichen Beschuldigten vernommen wurden. Das Ergebnis solcher Ermittlungen oder Vorermittlungen wird zur Kenntnis genommen und dann hat sich das auch innerkirchlich ganz häufig erledigt. Als ich das gelesen habe in Ihrer Studie, habe ich gedacht, ja, also das ist mir schon jetzt doch häufiger begegnet. Ja, es wird sich innerkirchlich auf das Juristische zurückgezogen und wenn sich das natürlich von Staatsseiten erledigt hat, dann wird auch nicht weitergemacht. Die Argumentationsfigur dahinter ist natürlich ganz häufig, dass man eben sagt, wir sind als Kirche auch kein Staat im Staate. Das stimmt auch, ne? Man ist ja den anderen Gesetzen allzumal eben auch, gerade was Kindertagesstätten angeht, da gibt es ja reichlich Gesetze vom Sozialgesetzbuch etc. Denen unterliegt die Kirche selbstverständlich, aber es kann auch sein, dass man da irgendwie dann irgendwie da wieder zurückfällt und sagt, darauf begrenzen wir uns jetzt. Also insofern auch, wenn das natürlich jetzt bloß ein Ausschnitt ist, den Sie da gewählt haben, aber ich hatte schon das Gefühl, dass man da auch, dass das mit anderen Tatkontexten durchaus auch zusammenhängt.
Wurde uns auch von Expertinnen, mit denen wir auch ergänzend und flankierend gesprochen haben, als ganz typisch geschildert.
Nochmal einen Schritt zurück, weil ja auch über die Forumstudie in den letzten Wochen immer wieder diskutiert wurde, was das Aktenmaterial anging und sowas. Da ging es vor allen Dingen um die Teilstudie E. Nochmal einen Einblick darin, mit welchem Material sie quasi gearbeitet haben, weil ich glaube, dass das vielleicht auch in der Öffentlichkeit so untergegangen ist, nach dem Motto, die haben da ein paar Akten geguckt und das ist die Studie, sondern, also ich habe gesehen, sie haben mit 60 AkteurInnen Interviews geführt, aber das waren keine journalistischen Interviews, so wie meine Zunft das manchmal macht, so eine halbe Stunde, schnell mal ein paar Äußerungen. Vielleicht können Sie uns über diesen Vorgang der Ihre Forschungsarbeit nochmal kurz berichten.
Also das sind, wie Sie gesagt haben, 60 Personen, mit denen wir gesprochen haben. Die haben wir aber nicht im Vorfeld festgelegt, sondern in diesem qualitativen Design eben schrittweise entschieden, werden die nächsten Personen, die wir anfragen sollten, um diese Fallstudie besser zu verstehen, welche Perspektive ist noch wichtig. Und zum Teil haben sich auch Personen dann von sich aus bei uns gemeldet. In einem Kita-Fall zum Beispiel die beiden angezeigten Fachkräfte haben uns von sich aus kontaktiert, auf den Aufruf hin, der in der Gemeinde auch geteilt wurde, um ihre Version und ihre Sichtweise darzustellen. Und das ist so eine Dynamik in so einem qualitativen Forschungsprozess, dass eben auch die Interviewpartnerinnen untereinander zum Teil sprechen, im Kontakt sind, sich vermitteln gegenseitig und so entsteht nach und nach dieses qualitative Design. Methodisch haben wir zum einen also überwiegend narrative Interviews geführt. Das bedeutet, dass wir einen Erzählimpuls geben und die Person zu einer möglichst selbstläufigen, freien Erzählung anregen, uns mit Nachfragen zurückhalten und diese und gegebenenfalls Nachfragen erst stellen, wenn die Person ihre Erzählung wirklich abgeschlossen hat. In der Untersuchung von Gewaltfällen können solche narrativen Interviews sehr lang sein. Das sind zum Teil viele Stunden, mehrere Termine, die wir vereinbart haben. Und in diesen Interviews wird eben auch die hohe Belastung deutlich, die mit der Aufarbeitung verbunden ist, gerade aus betroffenen Perspektive. Dieser Erzählfluss des narrativen Interviews führt Menschen auch zu einer Detaillierung. Es werden Situationen sehr präzise erinnert, es werden Szenen erinnert, die im Interview geschildert werden, was in der Form nicht möglich wäre in einem leitfadengestützten Interview, in der die Interviewerinnen immer wieder mit ihrer eigenen Idee reingehen, mit ihrer, sie haben eben das Beispiel der journalistischen Frage gegeben, wo sozusagen eher die Relevanzsetzung der Interviewer dann auch deutlich werden durch die Richtung der Fragen. Und die Idee dieser selbstläufigen narrativen Interviews ist, dass die Relevanzsetzung der Interviewpartnerinnen deutlich werden. Und das unterscheidet sich dann sehr innerhalb der Interviews. Worum geht es? Welche Szenen werden in den Vordergrund gerückt? Was wird geschildert? Was wird auch sozusagen gegenüber der Interviewerin dafür eine Narration entfaltet über das, was da geschehen ist? Interessant ist, dass sich fast sämtliche der Interviewpartnerinnen selbst in irgendeiner Form als betroffen sehen, als betroffen von einer gescheiterten Aufarbeitung, als betroffen von einer ungerechtfertigten Beschuldigung oder eben als Betroffene von sexualisierter Gewalt oder als betroffene Eltern, deren Kind sexualisierte Gewalt erlebt hat. Und gerade diese Erzählung der eigenen Betroffenheit stellt auch die Forscherin wiederum vor eine große Herausforderung, weil wir natürlich auch im Zuge dieser vielen Interviews mehr und mehr eine Idee davon entwickeln, was da eigentlich passiert ist oder passiert sein könnte. Und das ist sozusagen die Herausforderung in der späteren Rekonstruktion und Interpretation, einerseits diese Perspektiven nachzuvollziehen, zugleich sie aber dann auch nicht zu symmetrieren und die Betroffenheit, die eine beschuldigte und angezeigte Fachkraft im Interview entfaltet, nicht direkt zu vergleichen oder gegenüberzustellen mit der tiefen Verletzung und Betroffenheit von Eltern, die davon ausgehen, dass ihr Kind in der Kita vergewaltigt und misshandelt wurde. Das ist die eine Methodik. Dann haben wir Gruppendiskussionen geführt, zum Beispiel mit einem Team, das neu eingesetzt wurde in einer Kita nach einer Aufdeckung oder mit Ehrenamtlichen aus der Kirchenarbeit im Gemeindejugendarbeitsfall. Und das Letzte noch, das ist noch wesentlich, dass in den Fallstudien wir zum Teil mit Interviewpartnerinnen zu tun haben, die über Jahre die Erfahrung gemacht haben, ich werde nicht ernst genommen, mir wird nicht geglaubt, ich werde vielleicht auch lächerlich gemacht oder bekomme keine Antwort, erfahre keine Resonanz. Und in diesem Prozess setzt oft der Punkt ein, wo Menschen beginnen, von sich aus sehr umfassend zu dokumentieren, Gedächtnisprotokolle anzufertigen, Aufnahmen zu machen, Dokumente zu sammeln. Und deswegen haben wir zum Teil von den Interviewpartnerinnen selbst zur Erhebung oder im Nachgang sehr, sehr umfassende Dokumente zur Verfügung gestellt bekommen, die auch noch in die Auswertung eingeflossen sind.
Das finde ich sehr wertvoll, weil so wichtig Kirchenakten sind, aber die Art und Weise und auch die Pflichten, die gesetzlichen Pflichten zur Aufbewahrung und Führung dieser Akten mit Löschungsfristen etc. und schon alleine die eben juristische Führung solcher Akten, ja, also da wird eben in einem Satz fachsprachlich zusammengefasst, da steht aber ne, ganz häufig eben nicht, wie sowas empfunden wurde oder multiperspektivisch heranzugehen, sondern es ist ja auch immer die Perspektive des Dienstgebers oder des Arbeitsgebers, die da mit einfließt, das zu ergänzen eben durch weiteres auch schriftliches Material, das ist doch sehr wertvoll. Vielleicht ist das auch in den letzten Wochen so ein bisschen untergegangen, dass die unterschiedlichen Teilstudien auch unterschiedliches Material haben. Wir sind schon zweimal an den Punkt gekommen und gesagt, jetzt müsste man eigentlich darüber reden, was gute Aufarbeitung ist, und das machen wir jetzt auch gleich. Aber ich wollte noch auf einen Punkt zurückkommen, nämlich, dass es mir im Unterschied der vier Fallstudien, die Sie da gemacht haben, aufgefallen ist, dass in dem gemeine Fall der KonformantInnenarbeit, das so ist, dass die Betroffenen sprechen. Da ist eine ganz starke Aktivität der Betroffenen selbst. Während es bei den Kita-Fällen so ist, dass die Kinder ganz häufig, diese Leerstelle markieren sie auch selber in der Studie immer wieder, dass die Kinderperspektiven sowohl im Aufarbeitungsprozess gar keine Rolle groß gespielt haben, als auch natürlich jetzt als Folge dessen auch bei Ihnen in der Studie. Also diese Kinderstimmen, um es jetzt mal so zu sagen, sind eine Leerstelle, steht an einer Stelle. Wie geht man damit um als Forschende?
Auch in Gemeindejugendarbeit wurden sozusagen die Betroffenen lange nicht ernst genommen. Die Übergriffe, die Vergewaltigung, die sexualisierte Gewalt wurde auch zum Teil umgedeutet, dethematisiert als vermeintliche Liebesbeziehung und ähnliches oder verharmlost oder ausgeblendet. Aber in dem Moment, wo sich die erwachsenen Betroffenen zum Teil geäußert, selbst organisiert und wirklich darum gekämpft und gerungen haben, entfaltet das bei Erwachsenen eine andere Kraft als im Fall der Kita-Studien. Und genau, was Sie genannt haben, diese Dethematisierung der Kinder und der nicht direkte Einbezug der Kinderstimmen, der spielt auf ganz vielen Ebenen eine Rolle. Zunächst ist die Frage, also wir dürfen ja auch Kinder und Eltern nicht gleichsetzen. Ne? Nicht alle Kinder haben Eltern, die ihnen zuhören, die sie ernst nehmen. Wir haben auch in den Fallrekonstruktionen erzählt bekommen, dass es zum Teil auch Eltern gab, die von einer Anzeige abgesehen haben oder gesagt haben, das ist ihnen zu belastend, zu heftig, sie können da nicht weiter reingehen. Also nicht alle Eltern, die angezeigt haben, bilden sozusagen ab, wie viele Eltern tatsächlich etwas beobachtet, wahrgenommen oder vermutet haben. Da spielen auch Ressourcen, sozialer Status und vieles eine Rolle. Wer kann sich das vielleicht auch leisten, da reinzugehen, ne? Sich mit so einer mächtigen Institution anzulegen, was damit alles auch verbunden ist, ne? An Kosten und Ähnlichem. Also ich will das nur kurz betonen, dass sozusagen Kinder und Eltern nicht erstmal auch unterschiedliche Perspektiven haben. Nun haben wir hier Fälle untersucht, wo mehrere Eltern die Äußerungen ihrer Kinder zu Hause wahrgenommen haben, ernst genommen haben und dann sozusagen advokatorisch stellvertretend für ihre Kinder. Sie sind also nicht die unmittelbar selbst Betroffenen. Sie sind natürlich stark betroffen und involviert als Eltern, aber sie haben nicht selbst diese sexualisierten Übergriffe erlebt, die sie dann thematisieren. Und das wird sozusagen bereits von Beginn an, ja, ich will nicht sagen genutzt, aber insofern spielt das von Beginn an eine Rolle, als das auch dazu dient, genau das abzusprechen, ne? Indem dann das, was die Kinder erzählt haben, zum Teil von kirchlichen Akteurinnen als Fantasie abgetan wird oder was Kinder so erzählen. Und die Kinderperspektive, wir haben das auch beschrieben als Mystifizierung, die Kinderperspektive wird als etwas Irrationales, als irgendwie etwas ganz Außenstehendes dann eingeordnet, die in keiner Weise irgendeinen realen Kern haben könnte. Also die Kinderperspektive selbst wird besondert und damit ist auch das Einzige, was die Eltern sozusagen einbringen können, um diese Übergriffe zu melden und eine Bearbeitung einzufordern, ist von Beginn an in Frage gestellt, wird delegitimiert und ähnliches. Die Erfahrung machen die Eltern zum Teil auch bei der polizeilichen Anzeige, insbesondere dann aber eben in der Auseinandersetzung mit der Institution auf der Ebene, dass das, was die Kinder ihnen erzählt haben, als Fantasie abgetan wird, als übertrieben und sie wiederum als überreagierende Eltern, als Eltern, die ihren Kindern etwas eingeredet haben. Und da spielt dieser ganze Blick auf Kinder auch eine Rolle. Das Bild vom Kind wird hier auch sehr sichtbar. Kinder sozusagen nicht als Menschen in einer spezifischen Lebensphase, in der sie sozusagen ihre Erfahrungen verbalisieren, vielleicht nicht nur mit Worten, auch noch anderweitig ausdrücken, sondern die Kinder werden sozusagen ja komplett dethematisiert rausgenommen aus dem weiteren Geschehen. Was bleibt, sind dann die Eltern, die irgendwie darum kämpfen, dass das, was aber von Beginn an nicht als in irgendeiner Form tragfähig markiert wurde, damit durchzudringen.
Das Wort dethematisieren kommt in Ihrem Teilprojekt sehr häufig vor. Das habe ich mir auch angestrichen. Was ist damit gemeint immer? Ist damit wirklich das Verschweigen, das Auslassen in den Berichten von AkteurInnen gemeint? Oder ist Dethematisierung noch in einem weiteren Sinne gibt es eine Bedeutungsebene, die mir jetzt noch nicht beim Lesen noch nicht verständlich geworden ist?
Ich glaube, der Begriff, mit dem versuchen wir zu beschreiben, dass der Ausgangspunkt einer jeden Aufarbeitung ist ja die Thematisierung von Gewalt. Es werden Situationen geschildert, es werden Beobachtungen geschildert. Bei den Kindern zum Teil waren auch körperliche Verletzungen von den Eltern wahrgenommen worden und ähnliches. Und das thematisieren sie für ihre Kinder stellvertretend. Und die Dethematisierung erfolgt ja nicht in dem Sinne, dass das, was da thematisiert wurde, nicht weiter besprochen oder bearbeitet wird. Es setzen ja alle möglichen Aktivitäten ein, sowohl innerhalb der Kitas als auch auf Gemeindeebene. Es werden Gespräche geführt, es wurden Info-Elternabende gemacht, es wurden auch angezeigte Erzieherinnen freigestellt. Es setzen viele Aktivitäten ein. Das, was die Kinder erzählt haben, die Eltern stellvertretend für sie einbringen, das wird aber sozusagen dethematisiert. Also die Meldung der Gewalt, der Übergriffe wird in den untersuchten Fällen von Beginn an als gegenstandslos erklärt. Der Blick geht, wie Sie vorhin schon gesagt haben, zum juristischen Verfahren. In den angezeigten Fällen wurden die Ermittlungen aber eingestellt, sodass das sozusagen auch zu nichts führte. Und zugleich setzten aber alle möglichen Aktivitäten ein, der Mitarbeiterinnenfürsorge oder der Auseinandersetzung mit den nicht anzeigenden Eltern und Ähnlichem. In all dem rücken die Kinder aber immer weiter aus dem Bild. Es ist sozusagen eine Aushandlung unter Erwachsenen, in dem vor allem der Vorwurf selbst verhandelt wird und weniger das, was da eigentlich thematisiert wurde.
Sie beginnen Ihre Schilderung mit einer Definition von Aufarbeitung. Die ist jetzt den Eule-LeserInnen und HörerInnen unseres Podcasts gar nicht so ungeläufig. Denn wir haben das immer schon ein paar Mal gemacht, dass wir gesagt haben, was ist eigentlich mit Aufarbeitung, diesem sehr schillernden und schnell von den Lippen gehenden Begriff gemeint? Bei Ihnen ist der erste Schritt die Aufdeckung. Da haben wir jetzt im Magazin, falls das jemand vergleichen will, ganz häufig das Wort Aufklärung dafür, genommen. Das fängt also mit einer Anzeige an oder mit einer Meldung an, mit der, wie Sie gerade gesagt haben, Thematisierung eines Vorfalls. Und eine Erfahrung, die wir jetzt in den letzten Jahren gemacht haben oder die ich hatte, eine Beobachtung, ist, dass diese Aufklärung schon nicht stattfindet, sondern dieser Schritt auch gerne übersprungen wird. In dieses Feld der Aufarbeitung gehören dann eben auch das Thema der Entschädigung bzw. Anerkennung des Leids, dann Prävention. Und das institutionelle Lernen, so würde ich das jetzt begreifen. Ja, also was haben wir, können wir lernen? Das sind schon mal mindestens vier Dimensionen. Ich glaube, Sie machen das auch mit vier Dimensionen auf, die teilweise ein bisschen anderes Wording haben und natürlich auch dann eben teilweise was anderes nennen. Ich will mich vielleicht mal in Abgrenzung zu anderen Begriffen der Frage, was ist Aufarbeitung, nähern, weil Sie das ja auch im Bericht machen. Den Unterschied zum Beispiel zwischen einer Intervention und einer Aufarbeitung. Worin sehen Sie den?
Ja, das sind tatsächlich zwei verschiedene Phasen, die können ineinander greifen und parallel beginnen, aber es geht dabei um zwei unterschiedliche Ziele. Und das, die Phase sozusagen der Intervention ist der Umgang mit der Gewaltthematisierung. Und das können sehr konkrete Schritte sein, zu denen Organisationen auch zum Teil verpflichtet sind, wie zum Beispiel die Freistellung von beschuldigten Erzieherinnen, die Information der anderen Eltern beispielsweise durch Info-Elternabende, die Wahrung des Betroffenenschutzes, in dem keine Details über die Meldung erzählt werden, aber dennoch ausreichend informiert wird, das Hinzuziehen von Fachberatungen, die Information des Jugendamts und so weiter. Also all diese Schritte gehören zur Intervention. Aufarbeitung würde in einem jetzt eher theoretischen Verständnis nochmal eine andere Phase beschreiben, nämlich eine vertiefte Auseinandersetzung mit dem, was gemeldet wurde. Auch mit einer Reflexion und und einem daraus abgeleiteten Schritten, wie sowas in der Zukunft verhindert werden kann, wie aber zugleich sozusagen die Gewaltgeschichte der Organisation auch thematisiert und weiterhin wachgehalten wird, sodass sich damit im Weiteren auseinandergesetzt werden kann. Die Wahrnehmung der Betroffenen, der Verletzung der Betroffenen, das Bemühen darum, dass sich auch damit auseinandergesetzt wird, wie konnte das in dieser Einrichtung passieren, welche Strukturen, welche Dynamiken, welche Atmosphären und Kulturen haben dazu beigetragen. Gegebenenfalls gehört zur Aufarbeitung auch eben eine juristische Aufarbeitung. Das ist aber nicht bei Fällen, die unter einer Strafbarkeitsgrenze liegen oder wo sich Betroffene auch gegen eine Anzeige entschieden haben. Das darf sozusagen nicht dazu führen, dass die Phase der Aufarbeitung nicht begonnen wird oder damit für erledigt gehalten wird, sondern die institutionelle Aufarbeitung beschreibt eben diese umfassende Auseinandersetzung in Orientierung an den Bedürfnissen der Betroffenen.
Ja, und das ist genau das, was eben Sie beschreiben, dass das nicht stattfindet oder im Großen und Ganzen nicht stattfindet, weil die Kirche jetzt in einem sehr allgemeinen Sinne oder in ihren Teilstudien eben sowohl die Einrichtung, also die Kindertagesstätten, als auch dann die Gemeinden, die Aufsicht haben oder da institutionell angebunden sind, bis hin dann eben zu anderen kirchlichen Akteuren auf Ebene des Kirchenkreises, Landeskirche, sich im Grunde genommen mit dem Abschluss des Interventionsprozesses, für den es klare gesetzliche Vorgaben gibt, dann sagen, das war's jetzt. Also wir haben freigestellt, ermittelt, staatsanwaltschaftliche Ermittlung abgeschlossen, Freistellung wieder aufgehoben. Oder in dem Konformantinnenfall, da liegt ja ganz viel Zeit zwischen dem Tatgeschehen und der Aufarbeitung. Sie nennen das im Bericht zwischen der Gewaltkonstellation und der Aufarbeitungskonstellation. Ja, ich sage es jetzt mal explizit, weil das so ja auch fremde Begriffe sind, die wir jetzt alltagssprachlich nicht permanent benutzen. Also Gewaltkonstellation, Tatzeitraum, Tatumfeld und Aufarbeitungskonstellation. Also wie wird jetzt an gleichem Ort, aber zu anderer Zeit damit umgegangen? Da ist es ja ein bisschen unterschiedlich, weil eine Intervention ja damals gar nicht stattgefunden hat. Also da schaut Aufarbeitung heute darauf, wie damals nicht reagiert wurde. Was ich schon interessant finde, weil sie dann eben in der Studie darüber das Ganze an einer wichtigen Stelle auch sagen, wenn wir über institutionelle und organisationale Aufarbeitung sprechen, sprechen wir am Ende dann doch über einzelne AkteurInnen, die eben reagiert haben oder nicht. Und sie sagen auch ganz deutlich, da ist also der Hebel auch sozusagen an der Kompetenz der Leute. Wenn die wissen, was sie zu tun haben, könnte es besser werden. Oder trage ich da schon zu viel Handlungsempfehlungen mit rein an der Stelle?
Ja, das ist sehr interessant, weil wir da sehr unterschiedliche Fälle haben. Und in den jüngeren Fällen wird deutlich, da gibt es Schutzkonzepte, da wurden Debatten geführt, da gibt es viel Wissen auch, Fachberaterinnen oder Personen in der Institution, die das auch in den Interviews uns erzählen, dass sie viel Erfahrung haben in dem Feld und schon mit vielen Meldungen sexualisierter Gewalt umgegangen sind. Und dennoch greift dieses Wissen nicht unbedingt und es verbleibt bei einem Abarbeiten im Sinne einer Intervention, in der bestimmte Schritte, Verfahrensschritte abgearbeitet werden. Und es kommt nicht zu einer Aufarbeitung, in der die immer ein zeitlich unabgeschlossener Prozess ist. Also genau dieser Punkt, dass institutionelle Akteure eben nicht entscheiden können, wir schließen das jetzt ab, das ist jetzt erledigt, das Verfahren ist eingestellt, sondern dass Aufarbeitung in einem ein unabgeschlossener Prozess ist, wo es einmal darum geht, bei Betroffenen die Verarbeitung und die Aufarbeitung zu unterschiedlichen Phasen relevant werden kann, auch wieder aktiviert werden kann, auch vielleicht neue Bedürfnisse entstehen, neues Wissen, auch neue Einordnungen und zum anderen eben auch die Gewaltgeschichte sozusagen Teil der institutionellen Geschichte werden muss, um dort nicht dethematisiert zu werden, sondern dass darauf auch rückgegriffen werden kann, um Strukturen zu sensibilisieren und mit künftigen Fällen anders und besser umzugehen. Also diese aktive Auseinandersetzung mit der Gewaltgeschichte der Organisation spielt dabei eine Rolle.
Das würde ich jetzt damit ich überprüfen, ob ich das richtig verstanden habe. Also das reicht in den Bereich der Prävention hinein, geht aber nicht quasi immer in dieses am Ende verschulte, so gehen wir damit um und das sind die Fachwörter und hier haben wir noch ein Plakat, was wir aufhängen. Da gibt es eine sehr bedenkliche Stelle in Ihrem Teilprojekt, wo das quasi schon so als Präventionsmaßnahme hingestellt wird. Wir haben hier ein Plakat, was wir ins Gemeindehaus hängen, sondern es geht im Ende um eine Form der Erinnerungsarbeit, die das als Teil der eigenen Geschichte begreifbar macht und sofern wirklich im Gedächtnis der dort tätigen Menschen, aber eben auch der Institution als Ganzes festhält, die Möglichkeit und den Rückblick aufs Scheitern und vielleicht auch irgendwann mal den Rückblick auf gelingende Aufarbeitungsprozesse als Vorbild, ja, wo man sagen kann, also das gehört quasi zu unserem Selbstverständnis auf dem Weg in Erinnerungsarbeit dazu. Jetzt habe ich Begriffe eben aus der historischen Aufarbeitung genommen. Also ist das damit gemeint?
Ja, die thematisierte und im besten Fall auch begonnene Aufarbeitung von sexualisierter Gewalt muss Eingang in das institutionelle Gedächtnis finden und auch in das institutionelle Selbstverständnis, um eben genau solchen Dynamiken vorzubeugen, die wir auch in den Fallstudien beobachten und rekonstruieren konnten. So eine Unvorstellbarkeit oder Abwehr der Vorstellung, dass es hier nur durch diesen geschätzten Kollegen oder diesen kompetenten Mitarbeiter zu Übergriffen gekommen ist. Und dafür ist dieser Eingang der Übergriffe, aber auch wie damit umgegangen wurde, wichtig ins institutionelle Gedächtnis zu integrieren. Und es gibt viele Fälle, auch die aus anderen Studien bekannt sind, wo das nicht passiert ist, wo auch diese Dethematisierung oder der Tabuisierung dazu führte, dass zum Teil massive Gewaltfälle nicht in das institutionelle Gedächtnis oder Selbstbild integriert wurden und aber ja trotzdem sich auswirken in der Organisation, ne? durch Verletzungen, durch dann auch Praktiken, Routinen, die nicht bearbeitet und verändert werden, sondern im nächsten Fall wieder zum Tragen kommen und Menschen verletzen und beschädigen. Deswegen ist das so zentral.
Ich meine, auf einer viel höheren Ebene kann man das ja für die gesamte Gesellschaft viel, viel höher oder auch am Ende eben auch für die Kirche in einem emphatischen Sinne einfach so sagen. Es ist noch nicht im Gedächtnis angekommen, dass und insofern sind dann immer wieder diese Überraschungsmomente, die für diejenigen, die sich länger damit befassen, als Beobachterin oder professionell als Wissenschaftlerin oder als Journalistin, aber natürlich vor allen Dingen für die Betroffenen, ja dann auch immer sehr schmerzhaft sind zu sagen, warum habt ihr das immer noch nicht im Möglichkeitsraum eurer Erwartungen drin? Aber da würde ich sagen, spielen halt viele, viele unterschiedliche Ebenen eine Rolle, eben auch gesamtgesellschaftlich. Wer mag sich das vorstellen? Das ist der eigene, die eigenen Eltern, die im eigenen Nahumfeld ist. Wer mag sich das vorstellen, dass es die Erzieherinnen und Lehrerinnen sind? Und wer mag sich das eben vorstellen, dass es Fahrerinnen und Fahrer sind?
Wie drückt sich ein spezifisches Verständnis von sexualisierter Gewalt auch aus? Sexualisierte Gewalt wird dann als Ausnahme oder, ne, das ist, da haben wir auch viele Zitate hier im Bericht zu, als Horror oder als undenkbar und ähnliches markiert und nicht als etwas, mit dem wovon jede Institution ausgehen muss
Ja.
und sich darauf eben auch vorbereiten und damit aktiv auseinandersetzen muss.
Weil wir aber gerade bei den Betroffenen angekommen waren, um die geht es ja nun eigentlich. Und da kommen wir zu dem Begriff, den ich ganz am Anfang schon mal genannt hatte, nämlich die reaktive Aufarbeitung. Also Aufarbeitung beginnt erst dann, wenn sich Betroffene selbst dafür ganz stark engagieren. Das ist so die Beobachtung. Und gleichzeitig beobachten sie, dass diese Aufarbeitungsprozesse nicht oder nur ansatzweise überhaupt angelaufen sind. Das heißt, das Bemühen der Betroffenen ist noch nicht einmal von Erfolg gekrönt gewesen, ganz häufig. Also wie sieht im Unterschied zu dieser reaktiven Aufarbeitung denn eine proaktive Aufarbeitung aus?
Ja, die reaktive Aufarbeitung, das ist auch ein verbundübergreifender Befund, dass, wie Sie gesagt haben, die evangelische Kirche in der Regel dann erst aktiv wird, in wenigen Fällen auf massives Drängen von Betroffenen hin, was sehr, sehr viel Kraft kostet, Ressourcen kostet, in den untersuchten Fällen, ne, zum Teil dazu führt, dass Elternteile ihre Erwerbstätigkeit niederlegen, phasenweise und ähnliches. Also da stecken große soziale, aber auch wirtschaftliche und psychische Belastung hinter diesem Druck, den Betroffene aufbauen müssen, um Gehör zu finden. Mit reaktiver Aufarbeitung ist genau das eben gemeint, dass erst auf diesen massiven Druck, der aufgebaut wird und der Betroffene dann aber zugleich vorgeworfen wird, die dann als, ne, drängend beschrieben werden und also dieser Druck, den sie aufbringen müssen, um Gehör zu finden in den kirchlichen Strukturen, wird ihnen zugleich durchgehend zum Vorwurf gemacht. Das Gegenbild dazu, also eine proaktive Aufarbeitung, würde bedeuten, dass Institutionen, das gilt auch über die evangelische Kirche hinaus, ich würde es einmal allgemein sagen, dann für die evangelische Kirche im Spezifischen, dass Institutionen selbst davon ausgehend auch in ihr Selbstbild integrieren, hier bei uns ist ein potenzieller Ort von sexualisierter Gewalt. Sexualisierte Gewalt ist ein strukturelles Phänomen, das tief eingelassen ist in oder auch historisch tradiert ist, in Routinen eingelassen ist, bestimmte patriarchale Verhältnisse durch bestimmte Machtverhältnisse auch befördert wird. Und wir müssen davon ausgehen, dass es auch in unseren Kontexten, Setting zu Übergriffen kommt und kommen kann. Wir müssen uns darauf vorbereiten und wir müssen jeglichem Hinweis nachgehen und diese ernst nehmen und nicht erst dann, wenn Betroffene sich melden, Anzeige erstatten und darauf drängen. Also das sozusagen als eine professionelle Querschnittsaufgabe zu verstehen, die alle institutionellen Kontexte betrifft. Und dafür ist auch wichtig, davon auszugehen, dass sexualisierte Gewalt nicht etwas ist, was nur bestimmte Gruppen betrifft oder in bestimmten Settings besonders viel vorkommt. Es ist auch deswegen wichtig zu betonen, weil oft so sehr auf die Leitung dann geguckt wird, oder Forderungen an die Leitungsebene oder was Leitungsebenen tun sollen. Und wir ja bei sexualisierter Gewalt davon ausgehen können, dass sämtliche Ebenen involviert sein können, dass sowohl Leitungskräfte übergriffig werden können, als auch Mitarbeiterinnen der Gemeinde, Kirchenmusiker, aber auch anderes Personal, das in der evangelischen Kirche tätig ist, hauswirtschaftliches oder pädagogisches Personal, oder auch unter Akteurinnen und Nutzerinnen evangelischer Angebote Übergriffe stattfinden können, wie in dem Beispiel durch Kinder, ne, durch Peers, unter Kolleginnen und ähnlichem. Also
Genau,
sämtliche.
an der Stelle würde ich Sie mal unterbrechen, weil das mir doch ein wichtiger Punkt noch scheint, weil das in Ihrem Teil, in Ihrer Teilstudie selber zur Sprache kommt. Nämlich die Überraschung ist fast noch zu milde, die Verdatterung einer Akteurin darüber, dass sexualisierte Gewalt eben nicht immer nur in Machtasymmetrien stattfindet, sondern einfach unter Leuten, in dem Fall Kinder, aber man könnte eben sagen auch Kolleginnen oder an sich gleichberechtigte Mitglieder in der Jugendgruppe, dass das trotzdem der Fall sein kann. Also da wird, da, ich habe mich sehr an den kirchlichen Diskurs der letzten 10 Jahre erinnert gefühlt, wo ganz schnell gesagt wird, sexualisierte Gewalt ist immer auch Machtmissbrauch. Ich habe mir ein Fragezeichen dran gemacht und habe gedacht, hat uns das auch blind dafür vielleicht gemacht, immer zu sagen, es braucht diese ganz steilen Machtebenen, den Priester und das Kind, den Pfarrer und das, die junge Frau oder das junge Mädchen. Also es geht auch um Peer, das Peer-Gewalt, das ist der Begriff, den Sie da benutzen. Peer, das kennen wir vielleicht noch von Peer Group einigermaßen. Sexualisierte Gewalt unter Gleichberechtigten, ist das gut übersetzt?
Genau, unter sozusagen Gleichgestellten oder Personen, die Teil der gleichen Gruppe in diesem Kontext sind, ne? Wie in dem Fall durch ein Kind gegen ein anderes Kind in einer Gruppe oder dann in dem Fall der Pfarrerin ist sie ja sogar hierarchisch höher gestellt als der Mitarbeiter der Gemeinde, der sie verbal sexualisiert belästigt. Und in beiden Fällen, sowohl in der sexualisierten Gewalt durch ein Kind der Gemeldeten, als auch in dem Fall der Pfarrerin, wird es genau auf dieser Ebene sozusagen abgewehrt, die Sie gerade beschrieben haben, dass dann bestimmte Kriterien und Definitionen und Bilder sexualisierter Gewalt ins Feld geführt werden, nämlich dass zum Beispiel es müsste immer ein Machtungleichgewicht da sein, das sich irgendwie manifestiert durch Alter oder Statusunterschiede. Ich würde schon sagen, dass bei sexualisierter Gewalt Macht immer eine Rolle spielt, auch in diesem gemeldeten Fall. Durch Kinder ist offenbar eine Situation entstanden, der sich das betroffene Kind möglicherweise nicht entziehen konnte, also eine gewisse Machtlosigkeit oder ein situativer Machtüberhang gegeben war und auch in dem anderen Fall sozusagen Settings inszeniert werden. In dem Fall der Pfarrerin meine ich jetzt, in dem diese sexualisierten verbalen Übergriffe sie treffen können und wirksam werden und sie ungeschützt ist. Also Machtverhältnisse spielen auf der Ebene eine Rolle. Sie sind aber keine Bedingung oder Voraussetzung dafür, dass Übergriffe vollzogen werden, sondern sie sind in allen Statusgruppen und Konstellationen denkbar. Und proaktive Aufarbeitung meint eben, das mitzudenken, davon auszugehen, dass sich sexualisierte Gewalt auch höchst unterschiedlich vollzieht und es da nicht ein Schema oder eine bestimmte Situation gibt, auf die wir uns fokussieren können und dann haben wir das sozusagen alles im Blick, sondern es gerade auch ein Merkmal sexualisierter Gewalt ist, dass es zwar ein strukturelles Phänomen ist, das sich aber immer in einem Einzelfall vollzieht und immer in einem sehr spezifischen Einzelfall in einer sozialen Konstellation, die wir uns so nicht vorstellen oder vorausdenken konnten.
Dass Gewalt relativiert wird, dass die Schilderungen für gegenstandslos erklärt werden, das haben Sie aufgezeichnet. Das hatten wir ja auch schon im Gespräch erwähnt. Dann aber kommen Sie dazu, zu diesen allgemeinen Mechaniken, die es auch in anderen Kontexten gibt, noch spezifisch evangelische Logiken aufzuzeichnen. Zum Beispiel, dass pastoral seelsorgliche Gesprächsformen benutzt werden. Also mal ganz platt gesagt, dass angefangen wird, Betroffene, die sich melden, die Anzeige erstatten oder eine Meldung machen, dass sie dann beseelsorgt werden.
Also diese seelsorgerischen Gesprächsformate könnte man auch dahingehend interpretieren, dass die evangelische Kirche oder die evangelische Kirche, die Akteurinnen, die dann in an Aufarbeitung beteiligt sind, zum Teil dann zurückgehen in diese Rolle, als würden sie jetzt quasi Hilf- und Ratsuchende angesprochen werden und nehmen das diesen seelsorgerischen Modus auf und offenbar zum Teil nicht verstanden wird, dass die gerade die sind, die von Betroffenen ja angeklagt werden und dass sie problematisiert werden und zur Kritik stehen und damit umgehen müssen. Und diese seelsorgerischen Gesprächsformate, die geschildert werden, verdrehen sozusagen das Verhältnis, indem dann in dem Beispiel der Kita-Fälle sich Eltern eben hocharbeiten der kirchlichen Struktur, Treffen mit Pfarrern oder mit der Landeskirche dann vereinbaren und in diesen Gesprächen erfahren, ihnen wird zugehört, ganz geduldig, ne? Ihnen werden dann auch Ratschläge gegeben und ähnliches. Und sie sind aber ja gerade die Kirche sozusagen kritisieren und Gewalt gemeldet haben und hier eine Anerkennung oder zumindest eine Aufnahme dieser Gewaltmeldung erwarten und irgendeine Form von Resonanz auf die Gewaltmeldung. Und diese seelsorgerischen Formate verkehren aber das Verhältnis dahingehend, dass die Fallmeldenden sich in der Situation finden, dass ihnen zugehört wird, sie aber merken, daraus folgt am Ende nichts. Ja, es wird eine gewisse Selbstgefälligkeit beschrieben, die als sehr verletzend erlebt wird. das Gespräch selbst sozusagen zum Selbstzweck wird und die Betroffenen ja oft hier schon an einem Punkt sind, wo es ihnen um etwas ganz anderes geht, um die Anerkennung dessen, was sie thematisieren und nicht darum, dass ihnen zugehört wird oder sie Ratschläge oder ähnliches bekommen. Und das scheint ein sehr spezifisches Thema der evangelischen Kirche zu sein, dieses Selbstbild, auch ne, verbunden mit den flachen Hierarchien, das demokratische Selbstbild und ähnliches, sozusagen hier sehr, sehr auf Augenhöhe Betroffenen zu begegnen, was von Betroffenen wiederum als, ja, als weitere Verletzung und nicht Ernstnahme erlebt wird. Und das könnte auch schon als Teil der Dethematisierung eingeordnet werden.
Also ich bekenne, dass mir das ja an unterschiedlichen, auch bei unterschiedlichen Thematiken, nicht bloß bei sexualisierter Gewalt, ja auch manchmal so geht, dass man sagt, jetzt wurde aber viel über das Thema gesprochen und dann mit so insbetagen Abstand denkt man, ja, aber was ist jetzt eigentlich bei rausgekommen? Das scheint mir schon auch ein Problem zu sein, dass sich jetzt vielleicht einfach auch der Tatsache geschuldet ist, dass man in der Kirche halt mit Worten und Sprache zu tun hat und das quasi das Sprachhandeln, das Handeln der Kirche ist. Ja, zu sagen, das, was wichtig ist, wo Leute geheilt werden, wo Leute erlösende Gespräche wahrnehmen, das ist das immer irgendwie in Sprachhandeln. Und jede Woche versuchen Tausende von Pfarrerinnen und Pfarrern die richtigen Worte zu finden. Da steckt ja auch dieser Anspruch und ein eigener professioneller Anspruch dahinter, das zu können. Sich dem immer wieder auszuliefern, aber das im Grunde genommen auch immer wieder zu können. Und dann ist es schwierig, wenn man das, wenn diese spezifische Kompetenz eben offensichtlich mal nicht nachgefragt wird. Ja, das scheint eine Schwierigkeit zu sein.
Genau das, was Sie gerade geschildert haben, dass das als eine Wortgewalt erlebt wird. Und wichtig ist mir hier noch zu ergänzen, also das wird auch in den TPC, in den Teilprojekt C-Interviews sehr deutlich, es gibt auch Betroffene, die nicht mal seelsorgerisch begegnet wird, denen wird gar nicht begegnet. Ne? Da versickert die Meldung, das wird ganz abgewehrt, nicht ernst genommen. Gerade auch in den älteren Fällen, gerade in den Fällen im Heimbereich ist das auch die häufigste Erfahrung, eine komplette Kälte und Ignoranz der Meldung. Diese seelsorgerischen Formate betrifft jetzt eher die aktuelleren Fälle, wo sich Erwachsene melden, entweder für ihre Kinder oder retrospektiv. Und diese seelsorgerischen Formate einerseits verbinden sich aber mit Kontaktabbruch oder sehr schleppenden Kontakten oder ausbleibenden Antworten andererseits. Also es sind einerseits diese Gesprächsformate, die suggerieren könnten, wir sind ganz nah an dir dran, ne? Wir hören zu, wir sind für dich da. Andererseits teilen aber alle Betroffenen, mit denen wir gesprochen haben, die Erfahrung, dass sie oft keine Antwort bekommen, monatelang warten auf eine Rückmeldung, hinterherlaufen müssen und ähnliches. Also das kurz zur Ergänzung.
Ja. Nee, das ist ja auch wichtig, weil es da gibt es eine ganz starke auch sozioökonomische, wirtschaftliche Grenze drinne, die dem Selbstbild der evangelischen Kirche als wir kümmern uns um die Schwachen und Armen widerspricht. Umso ärmer und so schwächer, in Layman's Terms jetzt in Laiensprache ausgedrückt, betroffene sexualisierte Gewalt sind, desto weniger werden sie auch wahrgenommen. Ja? Wenn ich mich mit einem augenscheinlich gesunden, gebildeten Menschen an den Tisch setzen kann, da ist die Institution Kirche froh und umso in Anführungsstrichen möchte es eigentlich dieses Bild nie weiter tradieren, aber umso schwieriger die Umstände es sind und umso stärker die sich auch in die Biografie der Betroffenen eingezeichnet haben, gesundheitlich, wirtschaftlich, desto schwieriger wird das der Institution. Und entweder liegt da, ist da auch eine Scham dabei zu sagen, das sind aber trotzdem jetzt unsere Betroffenen in Anführungszeichen. Weil das sind dann wirklich einfach Leute, da wird es ganz augenfällig, dass die nicht gekommen sind, um sich mal zu unterhalten, sondern die haben andere Ansprüche an die Institution Kirche. Ich habe eine Parallele wahrgenommen, die uns nochmal zurückführt. Wir hatten vorhin ja schon gesagt, es gibt diese juristische Aufarbeitung oder die juristische Behandlung, intensiv oder weniger intensiv, wenn die abgeschlossen wird, wird gesagt, dann sind wir jetzt hier durch. Dieses Durchkommen, fertig werden, etwas abschließen. Das beschreiben Sie auch noch in einem anderen Zusammenhang, nämlich damit, wie das in der Gewaltkonstellation passiert, nämlich dass die zu einem Abschluss kommt. Betroffene und Täter sind versorgt, wir haben das alles erledigt und der Streit ist vorbei. Sie nennen das die Beendigung der Auseinandersetzung. Ja? Und dann spielt das ähnlich wieder eine Rolle, nämlich im Aufarbeitungskontext und dann dort eben in der Form zu sagen, es ist auch alles vergeben. Aber bevor wir jetzt auf diese theologische Ebene kämen oder kommen, ist die Frage für mich eigentlich die, dass es in all diesen drei Sachen eben dieses Moment gibt, zu sagen, es kommt etwas zum Abschluss und dann ist fertig. Und da sagen Sie, nee, ist nicht, wird nicht fertig.
Ja, also sexualisierte Gewalt auch als ein eine Gewaltform, die Menschen beschädigt, auch biografisch beschädigt, kurzfristige, langfristige Auswirkungen hat, ist schon auf der Ebene sozusagen nicht abschließbar. Es ist nicht absehbar, wie sexualisierte Gewalt nachwirkt, in welchen Lebensphasen sie auch wieder hochkommt, wie sie Betroffene im Weiteren tangiert. Also auf der Ebene bereits wird die Nichtabschließbarkeit deutlich. Auf Seiten der Institutionen, Kirche, können wir aber sehr, sehr deutlich dieses Bemühen sehen, etwas abzuschließen, zum Abschluss zu bringen, zum Teil sehr massiv. In einem Fall, den wir auch ausführlich geschildert haben, fordert eine beschuldigte Fachkraft, die angezeigt wurde, einen Rehabilitationsgottesdienst ein, in dem das sehr, sehr deutlich wird, in dem, zu dem wir auch eben sehr multiperspektivisch mit den beteiligten Pfarrpersonen gesprochen haben, mit GottesdienstbesucherInnen, mit Betroffenen, und die Pfarrpersonen uns auch ihre Predigt von sich aus gegeben haben, also offenbar ein gewisses Unbehagen im Durchführen dieses Gottesdienstes gespürt haben, aber dennoch offenbar weiterhin dahinter standen, uns auch die Predigt gegeben haben. Und in diesem Predigttext manifestiert sich genau diese Vorstellung, es wäre abschließbar, es könne jetzt dieses Wort gesprochen werden, es könnten Eindeutigkeiten formuliert werden. In der Predigt selbst wird zum Beispiel das eingestellte Ermittlungsverfahren umgedeutet als Freispruch erster Klasse. Also in der Predigt werden die anwesenden beschuldigten Erzieherinnen adressiert und es wird gesagt, sie hätten jetzt schwarz auf weiß diesen Freispruch erster Klasse. Die Eltern werden in der Predigt mit Gleichnissen, Psalmtexten und ähnlichen in eine dargestellt, im Grunde als schwierige, störende Menschen, die verirrt sind, ne, in ihrer Verdächtigung. Genau, in all diesem drückt sich diese Vorstellung aus, die Eltern hätten einfach mit ihrer Beschwerde auch mal gut sein lassen müssen und immer wieder eben genau, was Sie genannt haben, dieses Thema der Vergebung, der Abschließbarkeit, das Thema der Schuld und der Vergebung, die darauf vermeintlich wie eine Kausallogik folgen müsste. Dimensionen, die ja auch denkbar wären, ne, wie Schuld und Rache oder Schuld und Sühne und ähnliches, was da noch alles reinspielen könnte, taucht erstaunlich wenig auf. Es läuft immer wieder auf diese Vorstellung von Vergebung, Befriedung und ähnlichem heraus. Und das lässt sich durchaus als etwas spezifisch Evangelisches beschreiben. Und auch diese Vorstellung der stellvertretenden Vergebung oder die vorstellenden Menschen könnten sich selbst vergeben. Das wird auch in den Interviews mit den Beschuldigten zum Teil deutlich, dass dieses Stehenlassen der Wahrnehmung der Betroffenen, ne, dass es sozusagen nicht stehen bleiben darf, dass die Personen das denken, sondern es braucht anscheinend diese Endgültigkeit, diesen finalen Abschluss, in dem so eine eindeutige Klärung eines nicht eindeutig klärbaren, ja, Verbrechens im Grunde sich vorgestellt wird.
Also in der Zusammenfassung, dem Kurzbericht zum Abschlussbericht, wird das bei Ihnen so ausgedrückt: Schuld als nicht prinzipiell auflösbarer Zustand kann offenbar im evangelischen Selbstverständnis nicht ausgehalten werden. Und das hat natürlich was mit dem evangelischen und allgemein christlichen zu tun, zu sagen, es ist halt wir das erlösende Handeln, das ist eben die Vergebung, ne? Das ist ein ganz zentrales Moment. Und als ich das gelesen habe und dann Ihren Teilprojekt gelesen habe, habe ich mich auch immer wieder erinnert an andere Berichte, also bis hin zu den Regensburger Domspatzen. Das ist dann katholisch wieder, aber da auch die ganz klare Forderung, und zwar während der Gewaltkonstellation, also gegenüber den Kindern, denen unmittelbar Gewalt angetan wurde, und jetzt musst du aber vergeben. Ja, und dort eben katholisch kodiert: Geh in die Beichte beim Täter. Und dann wird da quasi, findet da ein Vergebungshandeln statt. Du musst dem Täter vergeben, aber du kannst dir auch selber vergeben. Da wird also erstmal eine Schuldumkehr findet dann statt und die wird dann noch zugewischt, ne? Also du bist ja selber irgendwie dran schuld, aber du kannst dir ja auch vergeben lassen dafür, dass du schuld bist. Also da wird Ebene über Ebene auch theologisch drauf, gesetzt. Und das, denke ich, ist dann wirklich auch eine Dimension, wo man völlig genau sagen kann, dass das eben auch eine geistliche Gewaltform ist. Ja? Und die gibt es natürlich auch evangelischen. Wir haben den Beichtstuhl nicht, aber sie zeichnet es nach, dass diese Forderung an die Betroffenen herangetragen wird, zu sagen, und du musst doch vergeben. Alle anderen theologischen Deutungen, bis zur Rechtfertigungslehre oder nicht, haben einige Theologen in den letzten Wochen ja schon beschäftigt. Das haben wir in der Eule auch schon nachgezeichnet. Das gibt's in den Shownotes. Ich setze dann hier, wie in dem Newsletter, den wir darüber geschrieben haben oder den ich darüber geschrieben habe, schon mal ein Fragezeichen dran, weil mir das auch holter die Polter zu schnell geht, da theologische Diskussionen auf einem relativ abstrakten Level drüber zu führen. Ich finde den Moment der Abschließbarkeit, der dann nämlich entlastet, und zwar sowohl Täter und Täterin, der soll auch entlastend für die Betroffenen wirken, verstehe ich, aber der entlastet natürlich auch das Umfeld enorm, wenn man sagt, wir haben hier was zum Abschluss gebracht und nun ist gut. Ja, und ich denke, dieses entlastende Moment von wir schaffen Frieden, ja, der ist eigentlich zentraler noch, als jetzt über Feinheiten von Rechtfertigungslehre zu sprechen, hatte ich so den Eindruck. Weil, und das ist vielleicht nochmal ganz wichtig, sie kommen auf diese Menschen nämlich explizit und ausführlich zu sprechen. Wir reden ja ganz häufig über die Betroffenen, wir reden über Beschuldigte bzw. Täterinnen und Täter, aber sie reden auch ganz häufig über die Zeugin. Und sie sagen sogar, dass Aufarbeitung Zeuginnenschaft ermöglichen soll. Und zwar nicht bloß die Zeuginnenschaft der Betroffenen, sondern diejenigen, die sie angelehnt an Caroline Ehmke Außenzeuginnen nennen. Und über diese Menschen, weil das besteht ja der evangelischen Kirche jetzt bevor, möchte ich gern zum Schluss noch sprechen. Also was sind Außenzeuginnen? Sind
Ja.
wir Außenzeugin? Bin ich als Kirchenmitglied Außenzeuge?
In einem weiteren Sinne ja. AußenzeugInnen in einem engeren Sinne sind Personen, die involviert, beteiligt sind oder im Zuge der Auseinandersetzung mit sexualisierter Gewalt etwas mitbekommen haben, eine Rolle gespielt haben, ein eigenes Bild davon entwickelt haben. Also Personen, ne, die möglicherweise Übergriffe auf einer Konfirmandenfahrt gesehen, davon gehört, Gerüchte gehört oder denen selbst gegenüber etwas angedeutet, wurde im weiteren Prozess treten weitere Personen mit ins Feld und sie mit einer journalistischen Perspektive oder wir mit einer Forschenden werden zum Teil entweder ne, Zeug in der Erzählung, die uns aus einer bestimmten Perspektive erzählt wird und bringen da ja wiederum auch unsere eigenen Deutungen und Vorstellungen und Verständnisse mit ein. Und da gibt es verschiedene Konzepte, mit denen das versucht wird zu bearbeiten, auch dass sich eben die Aufarbeitung sexualisierter Gewalt nie nur zwischen beschuldigter Person, Täter, Täterin und Betroffenen vollzieht, sondern immer in triadischen Konstellationen, dass immer weitere Personen involviert sind, sei es in den Strukturen und sozialen Zusammenhängen einer Institution, sei es in der Community, der Gemeinschaft, der Gemeinde oder auch dem Dorf oder der Kleinstadt, ne, in dem ein bestimmtes Bild über diesen jungen Pfarrer zum Beispiel besteht oder über diese Jugendlichen und deren Motive und all das fällt rein in diese Zeuginnschaft und über diese Beteiligung, die ja sehr, sehr stark eine Rolle dabei spielt, wie das Gewaltgeschehen auch mit Bedeutung versehen wird. Deswegen ist es sehr wichtig, über diese Zeugin zu sprechen, deren Perspektive auf das Geschehen sich aber ja auch verändern kann. Ne? Das wird gerade im Gemeindejugendarbeit deutlich, Gemeindejugendarbeitfall deutlich, dass sich die Deutung dessen, die Interpretation dessen, was da passiert ist, über die Jahre verändert bei verschiedenen AkteurInnen. Bei den Betroffenen selbst zum Teil, die ja zum Teil selbst auch dieser Vorstellung, sie wären in einer Liebesbeziehung, diesen Manipulationen sich daraus ne, gelöst haben und ihre Deutung dessen und das Unrechtsempfinden und die Einordnung dessen verändert, aber auch des Umfelds, eben der ZeugInnen, die das, was sie beobachtet, mitbekommen, davon gehört haben, im Rückblick oder mit erweitertem Wissen mit anderen oder neuen Bedeutungen versehen. Und genau diese Auseinandersetzung mit diesen ZeugInnen, sei es auf einer Ebene von Mitwisserschaft oder sei es auf einer Ebene dessen, wie das eben mit Bedeutung versehen wurde, ist, denke ich, sehr, sehr zentral.
Ich glaube, dass das was ist, was jetzt bei ganz vielen Menschen passiert. Also es gibt jetzt diese institutionelle Befassung damit, das ist klar, ne? Die fängt jetzt auch gerade erst an, die muss man auch gründlich beobachten. Aber dass es jetzt Kirchenmitglieder, Kirchenmenschen, ehemalige Konfirmandinnen und Konfirmanden, ob sie jetzt noch Mitglied in der Kirche sind oder nicht, gibt, die sagen, ja, Moment mal, ich erinnere da aber schattenhaft irgendwas. Wie gehe ich denn heute damit um? Ja? Dass ich das als erwachsene Person auch ganz anders wahrnehme oder reflektiere, als mir das als 13, 14, 18-jähriger Jugendlicher oder Jugendliche überhaupt möglich war. Ja, also ich meine, wir haben es hier mit Menschen zu tun, die in der Entwicklung sind, mit Kindern und Jugendlichen, Teil in einer Gruppe waren, wo unterschiedliche auch Gruppendynamiken eine Rolle gespielt haben. Und natürlich sieht man das mit Abstand, wenn man den Wohnort gewechselt hat, den Gemeindekontext gewechselt hat, älter, reifer, erwachsener geworden ist, auch viele Dinge anders. Also das ist, denke ich, das, was jetzt auf einem personalen Level ganz vielen Leuten so geht. Moment mal, wenn jetzt die Rede angefangen hat, wenn jetzt mehr gesprochen wird, wenn jetzt mehr thematisiert wird, dann wird das Erinnern angeworfen. Das ist mir doch ähnlich passiert oder das habe ich doch ähnlich beobachtet. Ist das die Dynamik, die Sie gerade meinten?
Diese rückblickende Neueinordnung. Und das ist auch deswegen so zentral, weil in diesem Blick auf die ZeugInnen, Aufarbeitung auch nicht länger sozusagen den Betroffenen zugeschoben wird. Ne, dass sozusagen das Betroffene nicht, wie es aktuell ja vorwiegend ist, der alleinige Motor der Aufarbeitung sind, sondern Aufarbeitung eigentlich auch dann angeschoben werden müsste, wenn die Betroffenen selbst vielleicht gar nicht erreicht werden können, wenn sich Personen aber rückblickend erinnern, genau wie Sie es gerade geschildert haben. Ich erinnere mich damals an diese Jugendreise, diese Konfirmandenfahrt und an die und die Situation, dass diese Zeuginnenschaft, das Bezeugen und das Einbringen und Thematisieren erweitert sich dann nochmal und klebt nicht mehr sozusagen an den Betroffenen, die sich exponieren müssen und zeigen müssen, ihre Erfahrungen immer wieder schildern, erzählen und vorbringen müssen, sondern andere Verantwortlichkeiten werden damit auch nochmal sichtbar.
In Ihrer Studie beschreiben Sie das am Beispiel einer der Gemeinden, in der Fallstudie der Gemeindefälle in der Konfirmandinnenarbeit, wo sich bisher noch keine Betroffenen gemeldet haben. Und da geht es hier um die Aufarbeitung auch ohne Betroffene als eine Aufgabe für die Institution und für die einzelne Kirchgemeinde. Aufarbeitung auch ohne Betroffene. Das scheint mir zentral zu sein für die weiteren Bemühungen der Kirche, weil es, wie Sie gerade eben gesagt haben, die Last wegnimmt von den Betroffenen dafür, aber weil es das eben auch nochmal als gesamtkirchliche Aufgabe im Grunde genommen festlegt. Aufarbeitung ohne Betroffene, Seite 336 des Abschlussberichts. Was bedeutet das aber für die Leute, die sich engagieren, angesichts dessen, dass Sie in Ihrem Teilprojekt auch nachzeichnen, wie schnell das gehen kann, dass Zeuginnen und Betroffene aus der, Sie sagen, In-Group in die Out-Group verwiesen werden. Das heißt, in dem Moment, wo man sich nicht gefällig verhält, man ausgeschlossen wird.
Also das klingt, glaube ich, auch erstmal vielleicht widersprüchlich, Aufarbeitung ohne Betroffene, weil ja andererseits ein zentraler Befund von Forum ist, wie wichtig eine betroffenenorientierte Aufarbeitung ist, in der die Betroffenen im Vordergrund stehen mit ihren Bedürfnissen, Forderungen, Perspektiven, Erfahrungen. Und zugleich, und das ist genau diese Herausforderung, dieses Spannungsfeld, darf die Aufarbeitung nicht auf die Betroffenen ausgelagert werden und nicht nur von ihnen sozusagen ausgehen. Also das ist auch mit dieser proaktiven Aufarbeitung gemeint, dass es einer Institution reichen muss, wenn zum Beispiel ZeugInnen, Mitwissende, Personen, die etwas beobachtet, vermutet, geahnt haben, wenn der Impuls, der Hinweis von diesen Dritten sozusagen kommt, dass das bereits reichen muss, um Aufdeckungs-, Interventions- und Aufarbeitungsschritte einzuleiten. Was Sie beschrieben haben mit der In-and-Out-Group, das ist auch ein übergreifender Befund von Forum, das wird sehr, sehr deutlich, dass Menschen, die es wagen, in der evangelischen Kirche Gewalt zu thematisieren und auch hartnäckig zu thematisieren, da dran zu bleiben, zunehmend aus dem sozialen Zusammenhang exkludiert werden, zum Teil sehr massiv, auch ne, mit so Verräterfiguren. Wir haben ein betroffenes Elternteil in einer Fallstudie, das als Judas markiert wird. Und das hängt oft damit zusammen, dass eben sexualisierte Gewalt sich in nahen Beziehungen vollzieht und die Menschen vorher vor der Thematisierung der Gewalt in nahen Beziehungen, Zusammenhängen zueinander standen, gute Gespräche geführt, ne, Gottesdienste gemeinsam besucht haben. Wir haben Fälle dabei, wo Betroffene auch Freundschaften zum Teil hatten zu institutionellen Akteurinnen und dann im Zuge der Aufarbeitung eben sich in anderen Rollen begegnet wird und das offenbar nicht funktioniert, das nicht ausgehalten wird und Menschen, die Gewalt melden, seien es betroffen oder auch andere, ne, wie in dem einen Fall der Pfarrerin, die sich ja erstmal stellvertretend einsetzt, Betroffene dann zunehmend exkludiert werden, diffamiert werden, als irrational dargestellt werden und ähnliches. Insofern geht aktuell noch ein gewisses Risiko damit einher, wenn Menschen sich für Aufarbeitung einsetzen. Das muss man leider so klar sagen, basierend jetzt auf den Befunden von Forum. Und genau das sollte sich aber verändern, dass Institutionen im Sinne einer proaktiven Aufarbeitung Menschen dazu einladen, ermutigen, ihre Beobachtungen zu teilen, ihre Wahrnehmung zu teilen. Und das nicht als frontalen Angriff auf die Institutionen aufgenommen wird, sondern Menschen sich sicher sein können, wenn ich etwas thematisiere, melde, wird es eine Resonanz darauf geben, die mich nicht schädigt, sondern wo sozusagen der Fokus auf die thematisierte Gewalt geht und sich damit befasst wird und nicht mit den Überbringerinnen der Nachricht.
Also das klingt jetzt fast schon wieder wie eine Binse, aber die Grundbedingung für eine gute Aufarbeitung, was ja so die zentrale Frage dieses Gesprächs war, ist die Offenheit, sich mit dem Phänomen dahingehend auseinanderzusetzen, dass ich es akzeptieren muss, dass es stattfand und stattfindet, die Möglichkeit zur Kenntnis zu nehmen, dann die Offenheit, wirklich zuzuhören, die Offenheit zu glauben und zu sagen, ich relativiere das, was mir an Gewaltgeschehen erzählt wird, nicht. dann die Freiheit, professionelle Hilfe zu suchen und die Freiheit, sich selbst nicht als die seelsorgende oder seelsorglich gefragte Person wahrzunehmen. Aber da sind wir schon wieder auf der Perspektive der Hauptamtlichen und vielleicht in dem wirklich nochmal übergeordneten Sinne die Verantwortung sowohl von Ehren- und Hauptamtlichen, von allen Menschen in der Kirche, Leute, die sexualisierte Gewalt thematisieren als Zeugin oder als mögliche Betroffene eben nicht als Objekte der Störung wahrzunehmen, sondern und auch nicht vor die Tür zu weisen, sondern zu sagen, ich stelle mich bewusst an die Seite derer und von dieser Seite weiche ich auch nicht. Das scheint mir als Schutzfunktion in dem, wie evangelische Kirche im Moment sich noch darstellt, Sie haben das gerade erwähnt, schon ganz wichtig zu sein, genau darauf zu achten, wer wird jetzt quasi nach außen geschoben und wer nicht. Damit hätten wir dann schon einige Punkte dessen, was Grundbedingungen dafür sind, dass eine gute Aufarbeitung beginnen könnte. Aber vielleicht noch mal so als letztes, weil ich mir vorstellen könnte, dass darüber auch eine Unsicherheit besteht. Also wenn es nicht der Abschlussbericht in einer Staatsanwaltschaft ist, wenn es auch nicht immer so eine lange wissenschaftliche Studie sein kann, die ja nur ein Teil ist, was ist denn ein Zwischenergebnis, ein Artefakt eines Aufarbeitungsprozesses, das anzustreben wäre, auch wenn damit nicht Ende ist, aber wo man sagt, das wäre etwas, wo man vor Ort hinwirken könnte, was mehr ist als es hat ein Gespräch stattgefunden.
Wir sind ja zurückhaltend mit so unmittelbaren Handlungsempfehlungen. Das haben Sie wahrscheinlich auch wahrgenommen, ne? Weil wir denken, das muss die Kirche auch jetzt selbst machen, auf Grundlage der Befunde, oder er tut das ja auch zum Teil. Genau, aber was sich aus den Befunden, glaube ich, ganz gut ableiten lässt, was wir versucht haben zu vermitteln, das hat auch viel mit diesem Umgang mit Ungewissheit zu tun, mit diesem Aushalten von Ungewissheit und zugleich aber dranbleiben sozusagen, ne? Sich kümmern, dranbleiben, Vorgänge transparent machen. Und so ein Artefakt oder ein Meilenstein oder ein Punkt wäre sicherlich, dass der Kontakt mit den Personen, die Gewalt thematisiert haben, bis jetzt sind das in der Regel die Betroffenen, aber auch anderen Personen, der Kontakt gehalten wird, in Kommunikation geblieben wird, was sind die Schritte, was ist bis jetzt passiert, was soll weiter passieren, Hinweise aufgenommen werden. Und das nicht sozusagen immer wieder punktuell ins Feld zu treten, sich dann aber zurückzuziehen, sondern ansprechbar zu bleiben und gegenüber Betroffenen und anderen sichtbar transparent zu machen, was ist bis jetzt passiert, was passiert im Weiteren, was sollten wir noch anders machen. Also das wirklich als einen sozialen Prozess aktiv zu gestalten, in dem das, was schon passiert ist, klar wird, zum Beispiel auch, was ist mit den Beschuldigten passiert. Ne? Das ist ja auch für die Betroffenen total undurchsichtig. Was passiert da eigentlich? Ich habe was gemeldet, was passiert mit meiner Information? Das ist dann im Einzelfall immer sehr spezifisch. Ne? Geht es jetzt um eine Freistellung? Geht es um Verfahren, die eingereicht wurden? Geht es um Auseinandersetzungen mit vielleicht Unterstützung von Betroffenen? Geht es um institutionelle Reflexionen, personelle Änderungen und ähnliches? Aber dass das sozusagen kommuniziert wird, weil ein Punkt, den viele Betroffene geschildert haben, ist zum einen diese Unsichtbarkeit der Täterin, diese stellvertretende Entschuldigung für andere, was aber ja keine Wirkung entfaltet, ne? Diese stellvertretenden Auftritte. Und diese sehr gewaltvoll wirkende Entscheidung, mit der sie konfrontiert werden, jetzt aber mal genug. Und die Gegenbewegung dazu wäre, das als einen Prozess zu gestalten, in dem eben nie irgendwie genug ist. Indifferent zu dem, letzter Satz noch dazu, was auch mit diesem Ausstoß aus der Gemeinschaft gemeint ist, dass Betroffene gar keine Resonanz erfahren, nicht wissen, was jetzt eigentlich passiert ist oder massiv zurückgewiesen werden, was dann eben auch konkrete Folgen hat dahingehend, dass Betroffene, ne, aus der Stadt wegziehen, aus dem Stadtteil wegziehen.
Also in diesen Fällen macht sich ja dann die Kirche im Grunde genommen die Täterstrategien zu eigen. Wenn jemand wegzieht und aus dem Fokus gerät, wenn jemand, also von der Institution her gedacht, jetzt aus dem Fokus gerät, auch nicht mehr Kirchenmitglied ist, auch keine Ansprüche stellt über Jahrzehnte, dann kann man es leicht für erledigt, halten. Und das ist ja eine Täterstrategie, Vereinzelung
Ja.
von Betroffenen. Das als wirkliche Täterstrategie zu begreifen und zu sagen, da machen wir jetzt bewusst nicht mehr mit. Es scheint mir ein Vorhaben zu sein, was man als Spruch sich aufschreiben kann und an die Wand heften, wie andere Sprüche auch. Wir brechen Täterstrategien auf und
Ja.
reproduzieren sie nicht. Auch wenn der Anspruch, der damit formuliert ist, natürlich gewaltig groß ist.
Und dazu gehört auch, sozusagen den Betroffenen gegenüber zugewandt zu bleiben, die von sich aus sozusagen sich aus der Kirchengemeinschaft zurückgezogen haben, ne, mit Kirche nichts mehr zu tun haben wollen, sich für die dennoch weiterhin zuständig zu sehen, nicht auf einer seelsorgerischen Ebene, das wäre übergriffig, ne, nicht auf irgendeiner pädagogisch kümmernden Ebene, aber als Adresse und als Täterorganisation auch ein Stück weit, wo die Gewalterfahrungen gemacht wurden. Also die sich zuständig sehen, zuständig bleiben, auch wenn Betroffene sich nicht mehr einpassen wollen in die Institution oder institutionelle Logiken oder auch vielleicht Befriedungsbemühungen.
Vielen, vielen Dank für das interessante und aufschlussreiche Gespräch.
Ich danke auch, war sehr interessant.
Vielen Dank fürs Zuhören und Mitdenken mit dieser Episode des Eule-Podcasts mit Friederike Lorenz-Sinai. Wir wollen in der Eule und auch im Eule-Podcast am Thema sexualisierte Gewalt in der evangelischen Kirche und Diakonie gerne weiter dranbleiben und sind gespannt auf eure Fragen und Hinweise. Die nächste Episode des Eule-Podcasts ist am 30. März, dann Eule-Podcast Re, März 2024, wieder mit Michael Kreder und mit mir. Bis dahin freuen wir uns, wenn ihr den Eule-Podcast liked, auf den Podcast-Plattformen abonniert und auf euer Feedback auf den Social-Media-Plattformen und im Magazin. Bis dahin, auf Wiederhören.
Hi, ich bin Eva. Gemeinsam mit Max und Philipp habe ich 2017 die Eule gegründet, das Magazin für Kirche, Politik und Kultur. Gemeinsam mit unseren AutorInnen machen wir Kirchen- und Religionsnachrichten für eine neue Generation. Dabei brauchen wir deine Unterstützung. Mit einem Eule-Abo bezahlst du den unabhängigen Journalismus der Eule, denn wir werden von keiner Kirche finanziert. Du sorgst dafür, dass wir unsere AutorInnen fair bezahlen können und leistest damit einen Beitrag für die Stimmenvielfalt in den Kirchen. Ab 3 Euro im Monat bist du dabei. Mach mit und schließ jetzt ein Eule-Abo ab.